Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen Andrea Marti. Haben Sie gewusst, dass die heilige Maria Magdalena im 15. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielte? Und wussten Sie, dass unser Landespatron, der Bruder Klaus, eine enge Verbindung zur Büßerin Maria Magdalena hatte? Und haben Sie gewusst, dass der Bischof Thomas von Konstanz die Kapelle von Bruder Klaus unter anderem der heiligen Maria Magdalena geweiht hat? Heute wollen wir gemeinsam mit Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs darüber nachdenken, was es ist, dass Bruder Klaus mit dieser eng vertrauten Jüngerin Jesu verbindet. Ist es den Aspekt der Verkündigerin der frohen Botschaft der Auferstehung, die Apostola Apostolorum, oder ist es die reuige Sünderin, die in Askese und Buße für ihre eigenen Sünden und die der anderen lebt? Und ich freue mich sehr, dass wir heute erneut mit Kaplan Ernst Fuchs verbunden sind und ich grüße Sie ganz herzlich.
Vielen Dank.
Kaplan Ernst Fuchs, wie stark verehren Sie persönlich die heilige Maria Magdalena?
Maria Magdalena ist mir sehr wichtig, vielleicht noch wichtiger geworden jetzt in meiner Aufgabe als Bruder Klausenkaplan hier in Sachsen, Flüelli-Ranft. Maria Magdalena ist ja eine biblische Gestalt und alle Personen, die in der Heiligen Schrift vorkommen, sind besonders wichtig und haben ja auch etwas mit uns persönlich zu tun. Und durch meine Aufgabe hier ist sie mir, die heilige Maria Magdalena, noch viel näher gekommen, weil sie eben auch Bruder Klaus sehr nahe stand.
Lieber Kaplan Fuchs, Sie waren erst kürzlich in La Sainte-Baume. Welche Spuren des Lebens der heiligen Maria Magdalena und des heiligen Bruder Klaus haben Sie vorgefunden?
Das sind ja zwei Orte dort im Südfrankreich, in der Provence. Zwei wunderbare Orte. Auf der einen Seite das Grab, das verehrt wird von Maria Magdalena in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume mit einer wunderschönen gotischen Kirche in einem kleinen Dorf mit kaum 20.000 Einwohnern. Der Ort wird seit einigen Jahren wieder vermehrt von Pilgern besucht. Als ich die Kirche betrat, zum ersten Mal in meinem Leben, war gerade eine heilige Messe auf Italienisch mit einer großen Pilgergruppe aus Italien. Und dann etwa 20 Kilometer davon entfernt ist die Höhle, in der Maria Magdalena die letzten 30 Jahre ihres Lebens gelebt haben soll. Es ist eine Höhle in einer eindrücklichen Felswand, in einer recht unberührten Landschaft. Es gibt in der Nähe ein Pilgerhaus der Dominikaner. Zu Fuß ist man in etwa 3/4 Stunden dann in dieser Höhe, etwas anstrengend, aber wunderbar, durch einen sehr schönen Wald dann hochsteigen bis zu dieser recht großen Höhle, wo auch regelmäßig heilige Messen gefeiert werden. Leider gibt es an beiden Orten keine Spuren von Bruder Klaus. Bruder Klaus war ja nie dort, aber wir werden später dann sicher darauf zurückkommen. Bruder Klaus hörte von diesem Ort und er kannte diesen Ort. Er hat Maria Magdalena besonders tief verehrt, aber davon hören wir dann ja gleich.
Lieber Kaplan Fuchs, weiß man, wieso, dass man im 15. Jahrhundert die heilige Maria Magdalena so stark verehrt hat, was heute nicht unbedingt der Fall ist?
Eben, es ist sicher einmal das, dass sie eine biblische Gestalt ist. Aber noch wichtiger vielleicht sind die Legenden, die im Mittelalter ganz besonders verbreitet waren. Die Legende Aurea, die goldene Legende über viele heiligen Gestalten, unter anderem eben auch zu Maria Magdalena. Es war ein Buch, das sehr verbreitet war, ein Volksbuch im Spätmittelalter. Der Schriftsteller, der diese Geschichten zusammengetragen hat, war ein Dominikaner, Jakobus de Voragine, und er hat zu ganz vielen heiligen Legenden zusammengetragen. Und das ist sicher der Hauptgrund, dass Maria Magdalena im 15. Jahrhundert in dieser Weise verehrt wurde. Das Werk wurde lateinisch geschrieben, aber in viele Sprachen übersetzt. Und gerade im 15. Jahrhundert gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Viele Menschen kannten diese Legende über die heilige Maria Magdalena. Das heißt also mit anderen Worten, nicht das, was wir in der Bibel lesen können, stand im Vordergrund, sondern mehr das, was man sich erzählt hat, was später geschehen ist.
Lieber Kaplan Fuchs, gibt es Abweichungen in Bezug auf die Legenden und der Heiligen Schrift?
Die Legende ist eigentlich eine Fortentwicklung von Maria Magdalena. Wir hören ja in der Bibel nichts mehr nach ihrem Zeugnis der Auferstehung. Wissen wir ja nicht, was mit Maria Magdalena passiert ist. Und hier erfüllt quasi die Legende, verschiedene Formulierungen gibt es dazu. Diese Legende schreibt dann quasi die Geschichte von Maria Magdalena fort bis zu ihrem Tod. Das kennen wir ja auch von einigen Aposteln, wo wir auch nichts wissen von der Bibel. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist, aber es gibt Überlieferungen, sehr alte Überlieferungen zum Teil, die dann dieses Bedürfnis der Menschen auch versuchte zu decken. Was ist denn da, dieses Bedürfnis zu befriedigen versuchte? Was ist denn da wohl passiert mit dieser doch bedeutenden Frau im Neuen Testament, diese große Büßerin und große Liebhaberin, wie sie oft auch bezeichnet wurde, diese große Liebhaberin Gottes?
Ja, offensichtlich hat die heilige Maria Magdalena doch 30 Jahre als Eremitin in La Sainte-Baume gelebt. Wie ist sie nach Südfrankreich gekommen?
Gemäß dieser Überlieferung in den Legende Aurea wurde Maria Magdalena auf einem segellosen Schiff ausgesetzt. Man wollte sie also loshaben im Heiligen Land. Sie wurde dann ausgesetzt und man rechnete natürlich damit, dass sie das nicht überleben wird, dass sie im Mittelmeer zu Tode kommt. Aber nach der Legende landete Maria Magdalena im französischen Fischerdorf Sainte-Marie de la Mer in der Nähe von Marseille und sie sei dann ausgestiegen und begann das Evangelium zu verkünden, dass Jesus lebt, weil sie, so heißt es ja in der Bibel, ich habe den Herrn gesehen. Und diese Erstverkündigung, das hat sie da gleich gemacht. Also sie gilt dann quasi auch als die Erstverkündigerin des Evangeliums in Gallien, im heutigen Frankreich. Das ist eigentlich der Grundbestand dieser Legende. Dann hat sie missioniert, sie hat gepredigt und hat dann die letzten 30 Jahre in dieser Höhle, La Sainte-Baume, so 40 Kilometer ungefähr von Marseille entfernt, gelebt und als Büßerin, große Beterin, da gibt es natürlich auch noch viele Legenden drumherum, aber das ist eigentlich so der Grundbestand, dass man sich das vorstellen kann, was da passiert ist. La Sainte-Baume heißt übrigens auf Provenzalisch einfach die heilige Grotte, La Sainte-Grotte könnte man auch sagen, aber das Wort hat man jetzt so behalten. Der Ort heißt La Sainte-Baume, die heilige Grotte, wo sie gelebt hat, und dann Saint-Maximin La Sainte-Baume, dann dieser Ort, wo sie begraben wurde, etwa 20 Kilometer entfernt.
Lieber Kaplan Fuchs, wie kann man sich La Sainte-Baume vorstellen? Was findet man dort vor Ort?
Ja, also diese Höhle ist recht groß. Da haben einige Leute Platz. Als ich oben war bei der Heiligen Messe, tropfte die Höhle ziemlich stark. Es regnete gerade in Strömen die Tage vorher. Aber man fand natürlich auch Orte, wo man dann ohne Tropfen die Messe feiern konnte. Es waren auch einige Leute unterwegs, obwohl ich ja im Februar war, zu Beginn des Monats Februar, wo noch nicht sehr viele Leute so unterwegs sind. Es gibt in der Nähe eine Pilgerherberge, die recht günstig ist, aber natürlich auch recht einfach betreut von den Dominikanern. Da waren sehr viele Menschen da, aber nicht nur Pilger, aber schon viele Pilger, aber auch viele, die dorthin gehen, um zu wandern, um diese schöne Landschaft auch zu entdecken. Aber doch recht viele Pilgerinnen und Pilger, vor allem Französinnen und Franzosen, die da waren, mit denen man auch schnell ins Gespräch gekommen ist.
Lieber Kaplan Fuchs, man hört immer wieder, die heilige Maria Magdalena sei die Apostola Apostolorum. Was versteht man darunter?
Das heißt, auf Deutsch heißt es die Apostelin der Apostel. 2016 hat Papst Franziskus Maria Magdalena ganz offiziell als Apostelin der Apostel, also Apostola Apostolorum auf Lateinisch, bezeichnet. Aber die Bezeichnung ist viel, viel älter. Schon in der Spätantike wurde sie und auch andere Frauen so bezeichnet. Ich habe von Bischof Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert in einem Bibelkommentar etwas gefunden. Er schreibt dort, als Jesus auferstanden war, erschien er zuerst den Frauen. Jene Frauen wurden Apostelinnen der Apostel. Und die Männer sollten schamrot werden, weil sie den nicht suchten, den das zartere Geschlecht schon gefunden hatte.
Wir sind zurück in der Sendung mit Kaplan Ernst Fuchs. Er spricht über die heilige Maria Magdalena im Leben von unserem Landespatron, dem Bruder Klaus. Und wir freuen uns nun auf den zweiten Teil. Lieber Kaplan Fuchs, wieso weiß man, dass Bruder Klaus die heilige Maria Magdalena verehrt hat? Und gibt es Quellenangaben?
Ja, das gibt es vor allem von einem berühmten Pilger, der bei Maria Magdalena war und auch bei Bruder Klaus. Das ist Hans von Waldheim, ein Kaufmann aus Halle an der Saale. Er hat Bruder Klaus besucht 1474 im Ranft. Er war vorher auf einer großen Pilgerfahrt. Unter anderem war er eben auch bei Maria Magdalena in Südfrankreich, in der Provence. Er hat also La Sainte-Baume besucht und das Grab besucht, auch in Saint-Maximin. Und darüber hat er einen Reisebericht verfasst, der spannend zu lesen ist. Und dort geht er eben auch auf Maria Magdalena ein. Als er nach vielen Umwegen dann in die alte Eidgenossenschaft zu Bruder Klaus in den Ranft gekommen ist, beschreibt er dann, dass die Schweizer eine Kapelle mit drei Altären an die Zelle von Bruder Klaus angebaut hätten. Und dann schreibt er, das habe ich natürlich rausgesucht, als wir in der Kapelle standen, fragte mich der Leutpriester, welche Messe ich gerne gelesen haben wollte. Und er sagte dann, die von Sankt Maria Magdalena. Und ein wenig später, nach der Messe, war er dann in der Zelle bei Bruder Klaus. Und dann schreibt er in seinem Reisebericht, dieser Hans von Waldheim, nun begann ich zu erzählen, wie ich aus fernen Landen zu Sankt Maria Magdalena pilgerte. Und nun zu ihm, zu Bruder Klaus. Und dann schreibt er, als Bruder Klaus dies hörte, sagte er zu mir, ich habe meine Kapelle auch zu Ehren der heiligen Maria Magdalena weihen lassen. Wir wissen es quasi aus erster Hand, dass das so war durch diesen Reisebericht. Und dann schreibt der Kaufmann weiter, dieser Hans Waldheim, dann erzählte ich Bruder Klaus alle Legenden von Maria Magdalena, wie sie über das Meer nach Marseille gelangt wäre, wie sie dann in der Höhle von La Baume wohnte, wo sie die heiligen Engel siebenmal am Tag in die Luft entrückt hätten, wie sie verstorben und in Saint-Maximin begraben worden sei. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, dann schreibt er nämlich, und ich erzählte ihm so viel, dass Bruder Klaus die Augen von Tränen überliefen. Ein eindeutiges Zeichen, wie eng Bruder Klaus mit Maria Magdalena verbunden war.
Sehr schön. Weiß man, wie Bruder Klaus die heilige Maria Magdalena verehrt hat?
Er wurde ja getauft in Kerns. Der Bruder Klaus, es gab ja zu jener Zeit keinen Pfarrer, wie im Moment ja auch nicht, in Sachsen. Und so wurde er in Kerns getauft. Aber jetzt in Sachsen haben wir dieses Problem nicht. Da bin ich jetzt ad interim auch Pfarrer. Also die Taufen finden auch hier statt. Aber damals war es nicht so. Bruder Klaus wurde in Kerns getauft. Und diese Kirche in Kerns ist Maria Magdalena geweiht und dem heiligen Gallus. Es gibt eine geheimnisvolle Begleitung dieser beiden Heiligen im Leben von Bruder Klaus. Die Heiligen begleiten uns ja sowieso auf geheimnisvolle Weise. Aber bei diesen beiden und Bruder Klaus ist das ja fast augenscheinlich. Maria Magdalena, die große Büßerin, das große Vorbild von Bruder Klaus, denn nach der Legende lebte Maria Magdalena 30 Jahre lang in dieser Höhle La Sainte-Baume, ohne zu essen und zu trinken. Also genau so wie Bruder Klaus. Das große Vorbild von ihm in seinem Lebensstil, dann als Eremit, war eindeutig die heilige Maria Magdalena. Und der zweite Patron der Kirche in Kern, seiner Taufkirche, ist der heilige Gallus. Und der heilige Gallus spielt im Leben von Bruder Klaus auch eine riesige Rolle, denn er war ja ein großer Wanderprediger, der am Schluss auch eremitisch gelebt hat, aber dann vor allem eben als Pilger, sein Pilgerleben auch sehr bedeutend war. Und wann hat Bruder Klaus Familie und Besitz verlassen? Am Gallustag, am 16. Oktober 1467.
Ja, die beiden hatten unter anderem diverse Parallelen, wie zum Beispiel die Askese, die sie zuvor erwähnt haben, und die Buße. Wieso war das so wichtig für die heilige Maria Magdalena und den Bruder Klaus?
Es ist ja grundsätzlich etwas ganz Wichtiges im christlichen Glauben, auch in der jüdisch-christlichen Tradition spielt das asketische Moment, das Moment der Buße, eine ganz zentrale Rolle. Es ist ja gerade im Neuen Testament auch immer wieder die Rede beten und fasten. Das ist ja etwas, was quasi automatisch zusammengehört. Die Wüste spielt schon im Alten Testament eine bedeutende Rolle, auch im Neuen Testament natürlich. Jetzt gerade in der Fastenzeit wird uns das ja wieder neu in Erinnerung gerufen. Gott erfährt man offensichtlich weniger im Luxus als eben in dieser ganz bescheidenen Einfachheit, die Maria Magdalena gelebt hat in dieser Höhle in La Sainte-Baume und in dieser Bescheidenheit des Ranzes, wie wir es kennen, von Bruder Klaus. Wenn wir das vergleichen mit der heutigen Zeit, ist das für uns vielleicht auch eine Hilfe, denn viele verlassen ja in Scharen die Kirche und wenden sich ab vom Christentum. Jeder kennt Menschen in seiner engsten Umgebung, die mit dem Christentum heute nicht mehr anfangen können. Das muss uns eigentlich nicht verwundern. Wir leben in luxuriösen Zeiten, allen Menschen geht es bestens. Wir können uns kaum vorstellen, dass es uns nicht gut gehen könnte. Wir sind rundum versorgt, von der Geburt bis zum Tod. Und wir wissen ja alle, wie schwer es ist, dann überhaupt zu den wesentlichen Fragen vorzustoßen. Wir haben quasi gar nicht die Not, das zu tun. Und darum, glaube ich, gehört es eben doch letztlich dazu, weil man, wenn man eben in dieser Bescheidenheit, in dieser Einfachheit lebt, einem viel bewusster wird, dass wir Gott brauchen, dass wir ohne Gott nicht leben können. Aber wenn es uns sonst eben wunderbar geht, dann vergessen wir das leicht, aber das steht schon in der Bibel so. Das ist nicht eine neue Erkenntnis.
Dann gibt es den Weihbischof Thomas aus Konstanz. Welche Rolle hat der im Leben vom heiligen Bruder Klaus gespielt?
Zur Zeit von Bruder Klaus war ja das Gebiet Obwalden unter der Diözese Konstanz, wie ganz große Teile der heutigen Schweiz, die sogenannte Schweizer Quart. Also der Bischof von Konstanz war für Bruder Klaus zuständig. Und als sich recht bald herumgesprochen hat in halb Europa, dass da ein lebendiger Heiliger, so wird er ja bezeichnet schon von Hans von Waldheim, dass da ein lebendiger Heiliger lebe in diesem abgelegenen Ort Obwalden da irgendwo, wollte man das natürlich kirchlich untersuchen. Zuerst hat der Staat das untersucht, ob das nur gefaked ist oder ob das tatsächlich so ist. Und dann ist eben auch dieser Weihbischof gekommen, um dieses Wunder, dieses Fastenwunder, dieses Totalfasten von Bruder Klaus über letztlich dann 20 Jahre zu prüfen. Und das war seine heroische Tat. Er hat dann festgestellt, dass das glaubwürdig ist.
Der Bischof Thomas von Konstanz hat die Kapelle von Bruder Klaus unter anderem der heiligen Maria Magdalena geweiht. Wie wird nun die heilige Maria Magdalena dargestellt?
Leider habe ich nichts gefunden, wie sie dargestellt wird, weder jetzt im Ranst, noch im Flüeli, noch hier in Sachsen. Das ist eigentlich sehr schade, weil ja die obere Ranstkapelle, also im Ranst selber, bei der Zelle, die ist ja nach seinem Wunsch, wie wir vorher gehört haben, der heiligen Maria Magdalena unter anderem geweiht worden. Und dann auch die untere Ranstkapelle, die hat man einfach die gleichen Patrozinien genommen wie bei der oberen. Darum wäre es natürlich wunderbar, immerhin in beiden Kapellen gibt es eine Statue von der Mutter Gottes. Aber es wäre schön, wenn wir vielleicht, wenn wir wieder einmal eine Renovation haben, dass man daran denkt, dass Maria Magdalena hier auch ein würdiger Platz bereitet würde, weil sie doch auch eine zentrale Figur ist, die biblisch ist und damit natürlich in der ganzen christlichen Welt auch bekannt. Eine Figur, die sehr viele Menschen fasziniert, besonders auch heute. Sie ist ja auch wieder entdeckt worden, diese wichtige Frau im Neuen Testament, diese Erstzeugin der Auferstehung.
Die Reinheit war bei Bruder Klaus ein zentrales Element. So zum Beispiel spricht er in der Radvision: Nun will ich dir auch sagen von der reinen Magd Maria, die da ist, eine Königin der Himmel und der Erde. Sie ist durch die göttliche Weisheit vorgesehen und durch die göttliche Gnade rein und zart behütet worden. Schau im Rad die breite Speiche, die außen klein endet. So ist der großmächtige Gott, der alle Himmel umgreift und bedeckt, eines kleinen Kindleins weise in die Jungfrau, unversehrt ihrer Jungfrauschaft eingegangen und wieder ausgegangen. Jetzt, wie kam es dazu, dass Bruder Klaus, eigentlich die Sünderin, die heilige Magdalena, trotzdem so stark verehrt hat?
Auf der einen Seite denke ich eben, das hat damit zu tun, dass diese Legenda Aurea sehr einflussreich war. Also er kannte Maria Magdalena, er wusste um sie, er wurde in der Kirche, die ihr geweiht war, getauft und so weiter. Aber ich denke, es gibt auch diesen Grund, der mit der Heiligen Schrift zu tun hat. Die Maria Magdalena wurde ja durch die Begegnung mit Jesus Christus geheilt und sie wurde von aller Unreinheit und Sünde geheilt. Die große Sünderin, die durch die Begegnung mit Jesus Christus auch wieder ganz aufgenommen wurde. Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, auch für uns heute natürlich. Wir dürfen immer wissen, dass trotz aller Unreinheit und Sünde, wenn wir uns zu Jesus Christus begeben, wenn wir ihm alles anvertrauen, dann wird er uns neu schaffen, jederzeit. Diese große Botschaft ist natürlich wunderbar und ich denke, das hat auch Bruder Klaus stark eingenommen für sie. Sie hat trotz all dem den Herrn gesehen. Sie hat ihn zuerst gesehen. In jenem Garten, wo sie ihn zuerst ja nicht erkannt hat. Sie dachte ja, das sei der Gärtner. Aber als er sie angesprochen hat mit ihrem Namen Maria, dann hat sie ihn auch erkannt. Und dann ging sie zu den Jüngern und sagte, ich habe den Herrn gesehen. Trotz all dem, was nicht gut war in ihrem Leben, durch die Begegnung mit Jesus Christus wird alles neu. Das gilt natürlich auch für uns heute.
Die heilige Maria Magdalena verkündet als erste den Osterglauben, der eine zentrale Botschaft des christlichen Glaubens darstellt. Sie haben dies bereits zuvor erwähnt, lieber Kaplan Fuchs. Deshalb wird sie vom Kirchenlehrer Augustinus Apostelin der Apostel genannt. Weiß man, welche Aspekte ihrer Verkündigung für Bruder Klaus relevant waren?
Ja, ich denke, es gibt sicher zwei Sachen. Das eine ist das, was ich schon erwähnt habe. Sie hat die letzten 30 Jahre ihres Lebens in dieser Höhle, das ist ein Boom, hat sie da verbracht als große Beterin und Büßerin. Das heißt ja auch, sie war da nackt. Sie hat aus Bedeckung ihr langes Haar gehabt, das ist eine dieser Überlieferungen, und sie lebte da ohne zu essen und zu trinken. Also das war ganz zentral, auch für Bruder Klaus, das große Vorbild. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ihre Spiritualität. Sie wird bezeichnet auch von diesem Hans von Waldheim, aber auch von vielen anderen. Maria Magdalena ist die große Liebhaberin Gottes. die große Liebhaberin Gottes. Und im Mittelalter, im 14. und 15. Jahrhundert, Bruder Klaus lebte ja im 15. Jahrhundert, da gibt es diese Gottesfreunde-Bewegung, die ganz eng verbunden war mit der großen Liebhaberin Gottes, mit Maria Magdalena. Und diese Gottesfreunde-Bewegung, die war vor allem in Elsass, im süddeutschen Raum und eben auch in der Schweiz. Und diese Bewegung der Gottesfreundschaft, diese Gottesfreunde-Bewegung, die hat Bruder Klaus ziemlich, also nicht ziemlich, sondern sehr radikal beeinflusst. Und das ist sicher der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist im Zusammenhang mit Maria Magdalena.
Auch hätte Bruder Klaus mehr denn einmal gesagt, dass ihm Gott unter anderem drei große Gnaden verliehen hatte, nämlich des Ersten, dass er die Zustimmung von Frauenkindern zu seinem Einsiedlerleben erlangt hat, zum Anderen, dass er keinen Willen, Begierde oder Versuchung jemals gehabt hätte, von solchem Leben wiederum zu Weib und Kindern zurückzukehren, und zum Dritten, dass er ohne leibliche Speise und Trank zu leben vermochte. Aber trotzdem hatte er starke Anfechtungen des Teufels. Und nun zu Maria Magdalena. Jesus hatte Maria Magdalena von 7 Dämonen befreit, wie das Evangelium Lukas in Kapitel 8 berichtet. Hat Bruder Klaus von der heiligen Maria Magdalena gelernt etwas im Umgang mit Dämonen? Und wenn ja, was war da konkret geschehen?
Ich denke, in erster Linie war Maria Magdalena eine Begleiterin in seinem Leben, eine tiefe Begleiterin im Geheimnis auch, das ja Gott letztlich ist. Also die Frage, ob er etwas gelernt hat, ist mir dann fast ein bisschen zu einseitig, weil ich denke, dass Bruder Klaus sehr vieles intuitiv und emotional auch verstanden hat. Das sieht man ja zum Beispiel bei dieser Reaktion auf die Erzählungen von diesem Pilger aus Halle, der ihm von Maria Magdalena erzählt. Er ist dann emotional richtig aufgewühlt, das hat ihn sehr ergriffen. So ergriffen, dass ihm die Augen von Tränen überliefen. Und unsere Zeit ist vielleicht ein bisschen anders geprägt. Wir haben oft den Eindruck, dass wir durch Lernen Gott näher kommen können. Das ist nicht nur erst seit unserer Zeit. Es gab immer solche Zeiten, wo das ganz stark im Vordergrund war. Also wenn wir mehr wissen würden, würden wir mehr zu Gott kommen. Die Erfahrung zeigt uns ja, dass das nicht unbedingt so ist. Wir kommen Gott nicht unbedingt durch mehr Wissen näher. Der Glaube hat ja eben zu tun mit dem Geheimnisvollen, mit dem Geheimnis an sich. Und ein Geheimnis, das Gott letztlich ja ist, ein Geheimnis kann man nicht lernen. Aber ihm intuitiv näher kommen und vielleicht gerade eine Frau wie Maria Magdalena hat das eben alles auch intuitiv, emotional erfasst. Und wir können tatsächlich durch dieses intuitive sich nähern diesem großen Geheimnis Gottes, dass, wenn wir das tun, können wir viel weiter kommen, als vielleicht viele Menschen denken. Denn Maria Magdalena hat ja den Herrn gesehen. Nicht einfach nur so für sich im Inneren gespürt, sondern es heißt ja so, dass sie den Herrn gesehen hat in diesem Garten. Und auch Bruder Klaus hat ja dann gesehen, auch wenn er sicher intuitiv, emotional sehr tief verbunden war mit Gott und den Heiligen, heißt es ja und wissen wir ja von Bruder Klaus, dass er Visionen hatte im Ranft und auch vorher schon. Und dann wissen wir von dieser großen Vision des Gottesantlitzes im Ranft von ihm. Also ich denke, dass man vielleicht eher sagen muss, er hat nicht von Maria Magdalena etwas so Äußerliches gelernt, sondern vielleicht intuitiv gespürt, dass sie eben auch so intuitiv unterwegs war und so dem Geheimnis Gottes näher gekommen ist oder eben so nahe gekommen ist, dass sie ihn gesehen hat.
Lieber Kaplan Fuchs, was könnten wir von Maria Magdalena und dem Bruder Klaus lernen? Was würden diese beiden uns in der heutigen Zeit sagen wollen?
Ich würde genau das eigentlich vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, dass wir ganz vertrauen auf Intuition. Da ist uns etwas ins Herz gelegt, in unser Inneres gelegt, wo wir Gott näher kommen können. Beides spüren wir bei Maria Magdalena und auch bei Bruder Klaus. Bruder Klaus konnte nicht lesen und schreiben, Maria Magdalena wahrscheinlich auch nicht. Also es geht nicht ums Lesen und Schreiben, sondern es geht ums gute Hören, dass wir hören auf das, was Gott uns auch in unserem Inneren sagt. Natürlich müssen wir auch hören auf das, was die Kirche lehrt, was die Bibel uns sagt, aber dass wir vertrauen dürfen auf unsere tiefen Intuitionen, dass wir so Gott näher kommen und uns da auch nicht so schnell verunsichern lassen sollten von den Strömungen der Zeit. Denn Gott spricht leise zu uns und eben eher in der Einfachheit als im Luxus. Und wenn wir das von beiden lernen, wieder neu zu sehen lernen, dann wissen wir auch, dass wir vielleicht eher in dieser Weise uns Gott nähern sollten. Nicht unbedingt mit dem Hirn, sondern eben mit dem Herzen.
Herzlichen Dank, lieber Kaplan Fuchs, für Ihre starken, klaren und hoffnungsvollen Worte. Möchten Sie ein Abschlussplädoyer an die Zuhörerschaft richten und uns den Segen Gottes spenden, damit das heutig Gehörte im Wachstum unseres geistlichen Lebens fruchtbar wird und wir nach dem Vorbild des Bruders Klaus und der heiligen Maria Magdalena leben?
Das mache ich sehr gerne. Ich würde gerne vor dem Segen das Bruder Klausengebet beten, mit allen zusammen. Dieses Gebet ist ja in der ganzen Welt heute verbreitet. Und wer die Geschichte von Bruder Klaus und Maria Magdalena jetzt ein bisschen kennt, der sieht ja auch, wie tief Bruder Klaus gekommen ist, wie tief er verbunden war mit Gott. Und ich glaube, diese mystische Sicht auf die Welt, auf Gott, hilft uns allen und stärkt uns auch in unserem Glauben. So wollen wir gemeinsam beten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Und so segne, begleite und behüte uns der dreieine Gott auf die Fürsprache des heiligen Bruder Klaus und der heiligen Maria Magdalena, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ein großes Dankeschön, lieber Kaplan Fuchs, für Ihre inspirierenden, tiefgründigen Gedanken und Einblicke in die Verbindung zwischen Bruder Klaus und der heiligen Maria Magdalena. Es war sehr bereichernd, über die bedeutenden Aspekte des Lebens der beiden großen Heiligen nachzudenken. Vergelt's Gott, und wir wünschen Ihnen in Ihrem Apostolat im Flüeli als Bruder Klausenkaplan Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias und natürlich des heiligen Bruder Klaus. Vergelt's Gott.
Vielen Dank. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen auch.
Herzlichen Dank.
Liebe Hörerfamilie, ich hoffe, Sie konnten ebenso viel aus der Sendung mitnehmen wie ich. Lassen Sie uns die Botschaft des Friedens, der heiligen Eucharistie, des Gebetes und der Buße, die uns durch die heilige Maria Magdalena und den Bruder Klaus vermittelt wird, in unserem Herzen tragen. Grüezi Gott, es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti.